Börsenradio Network AG. News aus Österreich.
Mein Name ist Peter Hayek, ich bin Markt- und Meinungsforscher in Österreich. Ich bin promovierter Politikwissenschaftler und habe neben der Politik auch so ein kleines zweites Standbein thematischer Art, und das ist eben der Aktien- und Finanzmarkt.
Das Aktienbarometer 2026. Zwischen Sparbuchreflex und ETF-Realität bewegt sich Österreich offenbar langsam Richtung Kapitalmarkt. Der Wertpapierbesitz steigt, aber eben nicht bei allen gleich. Männer häufiger als Frauen, Höherverdienende häufiger als Geringverdienter, Akademiker häufiger als Pflichtschulabsolventen. Was sagt uns das über das Anlageverhalten in Österreich? Tauchen wir tief hinein? Genau darüber spreche ich jetzt mit Dr. Hayek. Das Aktienbarometer 2026. Sie haben jetzt eine Studie erstellt. Wie halten es die Österreicher mit der Aktie? 31% Wertpapierbesitz in Österreich klingt ja eigentlich nach Fortschritt, aber umgekehrt heißt das auch, 2/3 sind noch immer nicht investiert. Ist das schon so ein kleiner Kulturwandel oder irgendwie immer noch der Anfang?
Naja, ich glaube, wir haben den Kulturwandel schon hinter uns, denn wir haben seit 2022 und da wurde das Aktienbarometer das erste Mal ins Rennen geschickt, haben wir einen signifikanten Anstieg von 25% auf 31% persönlicher Aktienbesitz oder Wertpapierbesitz, um das ganz konkret zu machen. Wir unterscheiden dann nämlich im Nachhinein noch zwischen Fonds, ETFs, Aktien und Anleihen. Also haben wir ein knappes Drittel der Bevölkerung, das an der Börse und an den Märkten investiert ist. Und das ist ein signifikanter Kulturwandel, weil, wenn wir jetzt einige Jahrzehnte nach hinten blicken, waren diese Werte deutlich geringer, wenn man sich zum Beispiel auf die Werte der Nationalbank der Österreichischen verlässt.
Besonders spannend ist ja der Aufwärtstrend seit 2022. Was ist aus Ihrer Sicht der Haupttreiber? Inflation, Unsicherheit bei den Pensionen oder doch ein langsam wachsendes Finanzbewusstsein?
Ich glaube nicht, dass es ein wachsendes Finanzbewusstsein ist im Sinn von, da gibt es andere Märkte und andere Investitionsmöglichkeiten, sondern die Menschen haben insbesondere im letzten Jahrzehnt gelernt, dass das klassische Sparbuch in Österreich einfach nicht mehr jenen Ertrag abwirft, den man sich früher eingeredet hat. Denn auch wenn es früher höhere Zinsen gegeben hat, so war das ja auch ein bisschen in den eigenen Sack gelogen, weil es gab natürlich auch eine höhere Inflationsrate. Und man hat halt über die Jahre jetzt gemerkt, dass man möglicherweise auf den Aktienmärkten hier eine bessere Rendite erzielen kann. Und dementsprechend kam es zu dieser Veränderung. Was noch hinzukommt, ist, dass die jungen Menschen hier deutlich offensiver mittlerweile sind, als es die Vorgängergenerationen waren. Und das heißt, wir haben es auch hier mit einem gewissen Generation Gap zu tun.
Ja, zoomen wir mal ein bisschen hinein in die Studie. Man sieht deutlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Wahrscheinlich überall weltweit das Gleiche. Ist Wertpapierbesitz in Österreich noch immer starke Männersache?
Ja, also wir brauchen das nicht so martialisch betonen, aber wir haben 38% der Männer, die sagen, sie besitzen Wertpapier, und 24% der Frauen. Das hat sich jetzt auch über die Jahre nicht verändert, also seit 2022. Es gibt bei beiden den Trend nach oben, das verläuft relativ parallel, aber Frauen haben signifikant weniger Wertpapiere. Und jetzt stellt sich dann natürlich immer automatisch die Frage, warum ist das so? Und das ist wie so oft im Leben halt nicht monokausal, sondern multikausal. Da haben wir auf der einen Seite mal ganz grundsätzlich, dass meistens Frauen aufgrund ihrer Berufskarrieren, auch aufgrund der Bindung durch Kindererziehung, Österreich ist diesbezüglich durchaus wächst auch als konservatives Land zu bezeichnen, einfach weniger finanziellen Background haben. Das ist das eine. Das zweite ist, Frauen sind deutlich risikoaverser als Männer, auch in diesem Bereich. Und der dritte Punkt ist, dass sich Frauen in dem Fall auch etwas weniger zutrauen, was das Finanzwissen betrifft, was das Interesse für Märkte betrifft. Und das ergibt dann am Ende des Tages die niedrigere Wertpapierbesitzquote, wobei man auch dazu sagen muss, auch 1/4 der Frauen besitzen Wertpapiere. Also so groß ist der Unterschied dann auch nicht mehr.
Ja, wenn man die Einkommen anschaut, da gibt es einen klaren Unterschied. Unter 2.000 Euro netto besitzen 17% Wertpapiere, über 3.000 Euro sind es 51. Also ist das Thema also weniger Wissensfragen als schlicht eine Frage des finanziellen Spielraums?
Ja, natürlich ist der finanzielle Spielraum ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Komponente. Noch dazu, wenn man sich ein bisschen erkundigt, dann bekommen Sie immer die Standardantwort, man sollte nur mit jenem Geld an die Börse gehen, das man nicht braucht und mit dem man spekulieren kann. Und wenn ich natürlich diese Botschaften absetze, dann sind Menschen, die über ein geringeres persönliches, bei uns ist es persönliches Nettoeinkommen, monatliches, dass diese Menschen sagen, naja, dann mache ich das vielleicht doch nicht. So, das ist der eine Gedanke. Der zweite Gedanke, aber das ist ein ganz ein anderer. Wir haben das auf absolut Personen umgerechnet. Also das heißt, wir haben uns angesehen, wie viele Menschen sind die 17% mit monatlichem Nettoeinkommen unter 2.000 Euro und wie viele Personen sind die 51% mit einem Nettoeinkommen über 3.000 Euro. Und wenn Sie sich das dann ansehen, kommen Sie drauf, hoppala, das sind ja gar nicht so wenige. Denn die Menschen, die 17% mit unter 2.000 Euro sind, ich runde jetzt ganz einfach, sind circa 700.000 Personen, währenddessen die Menschen, diese 51%, die über 3.000 Euro im Monat zur Verfügung haben, das sind gerundete 550.000 Personen. Und da sehen Sie, dass es in der absoluten Anzahl der Menschen eigentlich eine recht ausgeglichene Sache ist. Dementsprechend verweisen natürlich auch immer Investmentberater, dass es auch für jene Menschen eine Option ist und dass da gar nicht so wenige Menschen mit geringeren Einkommen veranlagt sind, wie man das gemeinhin annimmt.
Ja, man muss manchmal eine Statistik von der anderen Seite betrachten. Das ist durchaus
absolut.
Kommen wir zu den Unterschieden bei der Bildung. 17% bei Pflichtschule, 52% bei Uni und FH. Was wiegt schwerer? Zugang, Wissen oder schlicht das soziale Umfeld?
Naja, es gehört ja alles zusammen. Also wenn Sie eine bessere Ausbildung haben, dann verfügen Sie in den meisten Fällen darüber ein höheres Einkommen. Und wie wir wissen, ist Bildung in Österreich auch noch sehr stark vererbt. Also was heißt das? Akademikerhaushalte produzieren wieder Akademikerkinder. Und bei uns in Österreich ist, das ist ein großer Kritikpunkt auch am Bildungssystem, haben wir deutlich weniger Durchlässigkeit als in anderen europäischen Staaten, also wie zum Beispiel Finnland, das eben als großes Beispiel hergezogen wird. Also wenn Sie eben ein höheres Einkommen haben, dann steht dahinter wahrscheinlich auch eine bessere Ausbildung und das zeigt sich dann eben an den Ergebnissen, die wir hier erhoben haben.
Kommen wir zu den Produkten. Bei den Produkten liegen Investmentfonds und ETFs mit 24%, vor Aktien mit 18% und Anleihen mit 11%. Also sind Fonds und ETFs mehr als das klassische Einstiegsprodukt in den Kapitalmarkt?
Was meinen Sie mit der Fragestellung konkret?
Ja, die Frage ist, man tastet sich ja an die Börse heran. Die Empfehlung ist, die man hört und auch auf diesem Kanal ist, für Einsteiger, naja, bevor du dich in Aktien hineinstürzt, dann mach doch erstmal ETF. Also ist der ETF das klassische Einstiegsprodukt?
Naja, der ETF macht natürlich vieles leichter, weil erstens auch als Kleinwertpapierbesitzer sich deutlich breiter aufstellen kann und vor Risiken eher gefeit ist. Aber wie gesagt, wenn alle Märkte nach unten gehen, dann gehen die ETFs natürlich auch mit. Und dementsprechend ist das natürlich für viele Menschen ja, möglicherweise ein Einstiegsprodukt, aber man bleibt vielleicht auch auf Dauer dabei. Denn der Einzelne, der Besitz der Einzelaktie, dafür muss man dann schon auch eine gewisse Aufmerksamkeit mitbringen. Wobei Sie wissen, es gibt auf der anderen Seite den alten Spruch von Costolani, kaufen Sie Aktien, 15 Jahre schlafen Sie dann wieder und dann verkaufen Sie und alles ist gut. Wobei die Märkte deutlich volatiler geworden sind, glaube ich, als früher. Aber wir merken natürlich einen 6-Punkte-Unterschied zwischen den ETFs und den Aktienbesitz. Und der ist halt durchaus gegeben. Wobei man jetzt dazu sagen muss, im Vergleich zum Jahr 2024 haben Investmentfonds und ETFs signifikant zugenommen, von 21% auf 24%, währenddessen der Aktienbesitz von 16% auf 18% nicht signifikant ist. Also was heißt das jetzt übersetzt? Für den Markt- und Meinungsforscher hat sich vom Jahr 2024 zum Jahr 2025 bei Aktien eigentlich nichts getan, weil wir eben keinen signifikanten Unterschied ausweisen können, aber sehr wohl bei Investmentfonds und ETFs.
Ja, was braucht man zu allem? Natürlich das Wissen dazu. Viele Befragte schätzen ihr Wissen über Wertpapiere nur als durchschnittlich oder gering ein. Also eigentlich eine logische Konsequenz. Ist das fehlende Finanzwissen nach wie vor einfach die größte Bremse?
Möglich, ich sage möglicherweise. Und ich sage deshalb möglicherweise, weil es auch eine vermeintliche Schutzbehauptung sein könnte. Denn wer kennt sich denn schon wirklich en detail am Aktienmarkt aus, abgesehen davon, dass es natürlich immer einer gewissen Form der Spekulation unterliegt, dann kommt hinzu, dass die Menschen meinen, ich brauche nicht nur ein grundsätzliches Wissen über den Finanzbereich, sondern ich brauche auch vielleicht Insiderwissen. Aber im Grund genommen ist es so, dass sich die Menschen in Österreich, wenn sie unterschiedlichste Politik- und Wirtschaftsbereiche abfragen, wird die Einschätzung der eigenen Möglichkeiten am Finanzsektor und am Wirtschaftssektor sicher geringer eingestuft werden als im Vergleich zu anderen Themenfeldern.
Gleichzeitig ist ja die Risikobereitschaft eher niedrig. Zerlegt Ihre Studie damit ein Stück weit ein Klischee, und ich sage wirklich Klischee, dass Anleger automatisch spekulativ ticken, die Börse ist nur was für Zocker und sowas?
Naja, ich glaube, es kommt darauf an, in welcher Form man veranlagt. Also Menschen, die sich für Bitcoins interessieren, halte ich für deutlich risikoreicher in ihrem Veranlagungsverhalten oder nennen wir es einfach erlebnisorientierter. Aber ja, ich gebe Ihnen recht, grundsätzlich ist das die Risikobereitschaft bei finanziellen Veranlagungen in Österreich gering ausgeprägt. Ich glaube aber gar nicht, dass das zum Beispiel in Deutschland so viel anders wäre. Was wir allerdings sehen, ist eine Abstufung des Risikoverhaltens. Also wir haben das auf einer vierteiligen Skala abgefragt, von sehr hoher Risikobereitschaft über eher hohe, eher niedrige und sehr niedrige Risikobereitschaft. Und wenn wir bei uns das bei Wertpapierbesitzerinnen und Besitzern ansehen, dann haben wir dort 37%, die in Summe sagen, ich habe eine erhöhte Risikobereitschaft. Bei Menschen, die keine Wertpapiere besitzen, dort ist die Risikobereitschaft bei 31%, also gar nicht so weit entfernt wie von den Wertpapierbesitzern. Aber jene Menschen, die keine Wertpapiere besitzen und sich auch nicht für Wertpapiere interessieren, dort haben wir 7%, die sagen, ich bin risikobereit. Also das heißt, der größte Knackpunkt ist wahrscheinlich gar nicht so sehr das Wissen, sondern eher die grundsätzliche Risikobereitschaft. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das eine Henne-Ei-Thematik? Wenn ich mehr Finanzwissen habe, habe ich möglicherweise auch eine höhere Risikobereitschaft? Das können wir so natürlich nicht beantworten. Aber dieses Thema, ich bewege mich auf einem Markt, den ich möglicherweise gar nicht so gut kenne und den ich auch nicht beeinflussen kann auf eine gewisse Art und Weise. Ich bin dort ein bisschen wie vor Gericht, nämlich in Gottes Hand und auf hoher See oder in Präsident Trumps Hand, weil wir sehen ja, dass diese Tage schon wieder, je nachdem, was der Präsident sagt, gibt es Veränderungen auf den Märkten. Und das verunsichert natürlich die Menschen, die ja langfristig denken. Also langfristig denken im Sinn von, ich möchte mir Vermögen aufbauen, ich möchte mir eine Immobilie leisten können. Es ist alles über Kredite sehr lang geregelt in den meisten Fällen. Man denkt dann meistens schon bis an die Pension heran. Da ist es natürlich dann aus Sicht vieler Menschen nicht so ideal, wenn sie das Gefühl haben, Jösses, na, ich bin hier einem Risiko ausgesetzt. Wenn man jetzt aber natürlich die Argumentation der Märkte ernst nimmt, dann muss man wahrscheinlich sagen, dass sich das Risiko deutlich, wir wissen das beide, deutlich minimieren lässt, wenn man eben breit gestreut investiert ist. Und das kann ja auch über einen ETF sein, wenn das über einen längeren Zeitraum geht, also auch zum Beispiel über Ansparpläne. Und in weiterer Konsequenz, wenn ich das über einen sehr langen Zeitraum mache, dann ist die Gefahr, dass sie mit einem Minus aussteigen, also nicht gegen Null gehend, weil passieren kann immer etwas, aber sie ist deutlich minimiert, diese Gefahr. Und vielleicht muss man das eben über die Steigerung beim Finanzwissen bei den Menschen erst verankern.
Ja, Average Cost Effect, spätestens nach 12 Jahren ist man auf jeden Fall im Plus. Ich kann das aber gut nachvollziehen, wenn Sie sagen, Trump, ja, täglich grüßt das Murmeltier Trump, an einem Tag Öl rauf in dieser Woche auf 120 US-Dollar und dann wieder the war is over, dann ist er wieder runter um 29%. Also wenn man da nochmal in die Tiefe geht, wer jetzt gar keine Interessen hat Richtung Wertpapier, der ist ja besonders risikoavers, sagten Sie. Mhm. Wie kann man diese Menschen erreichen, die bei der Börse innerlich sofort auf Abstand gehen?
Sehr schwer. Es geht immer darum, jene zu erreichen, die, wie wir mal sagen, affin dafür sind. Also das heißt, das sind jene Menschen, die ich vorher erwähnt habe, die zwar keine Wertpapier besitzen, aber Wertpapierinteresse haben. Und das sind die, die eigentlich mit den 31% durchaus erhöhtes Risiko haben oder vom Risikoverhalten nicht so weit entfernt sind, wie die aktuellen Wertpapierbesitzer und Besitzerinnen. Und das sind gar nicht so wenig Menschen. Also das heißt, ich muss mich an jenen interessieren, die das Interesse haben. Wenn ich jetzt stufenweise vorgehen möchte, dann habe ich 3 Gruppen. Ich habe die Wertpapierbesitzer, gut, die versuche ich als Markt zu halten, aber wer mal halbwegs erfolgreich und sinnhaft in Wertpapieren investiert, dann wird das auch meistens bleiben. Dann haben wir jene Gruppe, die es aktuell nicht sind, aber vielleicht einmal waren oder die aktuell nicht veranlagt sind, aber Interesse haben. Das ist die zweite Gruppe. Die muss ich versuchen, eben für einen Wertpapierkauf zu motivieren. Und jene, die keine Wertpapiere besitzen, auch noch nie besessen haben und auch aktuell kein Interesse haben, bei denen muss ich zuerst das Interesse auslösen. Dann erst kann ich den in einem weiteren Schritt auch den Kauf auslösen. Und das kann ich nur durch sehr, sehr langwierige und nachhaltige Überzeugungsarbeit leisten. Was wichtig ist aus Sicht natürlich der Märkte ist, dass jene Menschen, die Wertpapiere besitzen, so etwas wie Markenbotschafter sind. Also am ersten lassen sich Menschen von ihren Peer Groups überzeugen, der Familie, den Freundes- und Bekanntenkreis, wenn dort jemand ist, der vielleicht längere Zeit schon in Aktien investiert ist oder in Anleihen oder Fonds und seinen Freund oder Freundin sagt, du, das wäre doch was auch für dich, weil ich bin dort sehr erfolgreich und das Risiko ist gar nicht so arg, dann haben sie schon sehr viel gewonnen.
Und wie ist das mit dem politischen Mindset in Österreich? Also vor kurzem hatten wir hier auf diesem Kanal ein Art Steuerseminar und dann stellten wir fest, es ist komplex, es ist kompliziert. Und dann hat man endlich Gewinne, irgendwelche Quellensteuer, ausländische Aktien. Und da muss man extrem aufpassen und am Schluss zieht der Staat 27% ab. Also wie ist das mit dem politischen Mindset in Österreich?
Naja, wenn Sie das politische Mindset meinen, wie agieren die politischen Akteure und Stakeholder in diesem Bereich, so haben wir auch dort ein, wie soll ich das formulieren, also wir haben kein bahnbrechend wertpapierfreundliches Umfeld. Es wird dann immer wieder auf die Risiken verwiesen. Und wir haben über die Jahrzehnte, das betrifft nicht einmal die heutigen politischen Eliten, sondern wir haben das über Jahrzehnte, dass sehr, sehr oft das Bild gezeichnet wurde, der Wertpapierbesitzer ist der klassische alte Couponschneider. Das sind Manchester-Liberale, das sind Menschen, die in unfassbaren Reichtum schwimmen. Und diese Bilder setzen sich natürlich über die Jahrzehnte einfach fort und sind ganz, ganz schwer zu entkräften. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass jetzt der Wertpapiermarkt mit einer unglaublichen Progressivität und einem Optimismus einfach nach vorne gebracht wird, sondern auch hier ist man sehr, sehr zurückhaltend. Also da könnte man sich auch von politischer Seite etwas mehr Rückenwind und Optimismus erwarten.
Ich habe gerade richtig geschmunzelt. Couponschneider, ich glaube, den Begriff müssen wir den Jüngeren erklären.
Ja, das glaube ich, naja, erklären
also, Sie lieber. Okay. Also früher gab es ja, also wirklich früher gab es ja diese schönen Aktien, bunt gedruckt, so groß, DIN A4 teilweise und noch größer. Und auf der Rückseite gab es dann immer den Coupon, also den Zinscoupon, den kannte ich dann einlösen, bin ich dann zur Bank gegangen mit diesem Coupon. Den habe ich richtig rausgeschnitten mit der Schere, drum Couponschneider. Da stand dann meine Dividende drauf. Und ich habe dann mit diesem Coupon, bin ich zum Bankschalter und habe gesagt, so, jetzt will ich meine Dividende haben. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Und wie diese alten schönen Aktien aussehen, das finden Sie immer auf Börsentagen. Da stehen dann immer so Händler rum, die haben dann die alten Aktien. Da können Sie die Aktie von Wienerberger kaufen. Da steht dann noch 1952 drauf. Das war früher wirklich eine Aktie zum Anfassen. Also echt ein schönes, altes, ja, Verfahren eigentlich. Drum kommt der Coupon immer noch in den Sinn. So, vom Coupon hin zur Zukunft. Bei der Motivation rückt ja die Pensionsvorsorge immer stärker nach vorne. Ja, hat sich das Narrativ verändert? Weg von Rendite hin zur Vorsorge? Also mehr die Hälfte zweifeln ja daran, dass die staatliche Pension alleine reichen wird. Obwohl sie in Österreich sind, sieht noch deutlich besser aus als in Deutschland. Und Jüngere messen Wertpapiere für die Vorsorge eine hohe Bedeutung zu. Ist die Pensionsfrage inzwischen der eigentliche Türöffner für die Aktienkultur in Österreich?
Kann sein, muss nicht sein, aber was wir sehen, dass bei jenen, die eben am Aktien besitzen, haben wir abgefragt, warum investieren sie aktuell in Aktien, wie wichtig sind ihnen folgende Gründe. Und dann haben wir da drei Gründe genannt, nämlich der langfristige Vermögensaufbau, dann der Werterhalt des Geldes in der aktuellen Inflationssituation. Sie wissen, in Österreich war die Inflation deutlich höher als im vergleichbaren EU-Raum und die Pensionsvorsorge. Und alle drei haben einen stetigen Aufstieg nach oben, wobei der langfristige Vermögensaufbau und der Werterhalt des Geldes schon immer auf einem hohen Niveau war. Damit wir das versinnbildlichen können für die Hörerinnen und Hörer. Beim langfristigen Vermögensaufbau haben wir eine Steigerung von 74% auf 81%, beim Werterhalt des Geldes von 70% auf 76%. So, und jetzt sind wir bei der Pensionsvorsorge angelangt. Und da sehen wir eine deutliche Steigerung, nämlich im Jahr 2023 von 49% auf 62% im Jahr 2025. Und das ist natürlich schon eine erstaunliche Steigerung. Wie gesagt, geht's um Menschen, die Aktien besitzen. Aber das Thema ist einfach gegeben. Warum ist das so? Weil wir in Österreich schon seit längerer Zeit eine laufende Debatte haben, ob sich das Umlagesystem, das wir in Österreich haben, auf Dauer stabil halten lässt. Wir haben aktuell knapp 30% Bundeszuschuss zu den Pensionen, um das System einfach finanzieren zu können. Das wird weiterhin steigen, aller Voraussicht nach bis auf 35%. Und da sagen sich viele Menschen, die die Möglichkeit sehen, naja, also wir verwenden das sehr wohl für die Pensionsvorsorge, um eben neben der klassischen Pension auch hier noch eine Stützung zu haben. Und das, was Sie vorher angesprochen haben, wie sieht das bei den Jüngeren aus? Das möchte ich anschließen an dem, was ich vorher schon gesagt habe. Bei den jüngeren Menschen gibt es, also es ist diese Generationsfrage, durchaus ein offenes Verhältnis. Und wenn wir uns jetzt das anschauen im Bereich des Wertpapierbesitzes, so sind die 16- bis 29-Jährigen, die Wertpapiere besitzen, sagen zu 82%, es ist wichtig, für die Pensionsvorsorge Aktien zu besitzen, währenddessen bei der Generation 60 plus nur unter Anführungszeichen 50% sind. Noch einmal, das sind die Altersgruppen, die Wertpapiere besitzen. Aber wir gehen davon aus, dass das Thema Pensionsvorsorge in Österreich deutlich noch stärker Raum gewinnen wird. Da wird es eben sicher ein Trigger für viele sein, zu sagen, vielleicht nehme ich mir da langfristig im Wertpapierbereich etwas hinzu.
Das Aktienbarometer 2026 liefert ziemlich klare Hinweise für die Aktienkultur in Österreich. Herr Dr. Hayek, wie halten Sie es denn? Sind Sie auch ein Couponschneider?
Ich bin kein Couponschneider, aber ich bin seit langer Zeit Wertpapierbesitzer und habe auch Gott sei Dank durchaus gute Beratung gehabt. Habe mir aber am Anfang halt auch meine Hörner abgestoßen, also ich bringe ein kleines anekdotisches Beispiel. Man hat vor 20 Jahren die Telekom Austria, glaube ich, an die Börse gebracht. Und ich habe damals um 11 Euro die Aktie gekauft und dann stieg sie auf 22. Und ich bin natürlich nicht ausgestiegen auf Verkauf. Und dann habe ich den ganzen Weg hinunter angedreht und bin bei 5 Euro wieder aufgeschlagen. Und dann habe ich gedacht, was war das Problem? Das Problem war meine Gier. Weil ich hätte ja auch, wenn die Aktie von 21 auf 18 runtergeht, auch sagen können, ich verkaufe. Aber das habe ich nicht getan. Und dann wird man ein bisschen klüger.
Und dann wird man ein bisschen klüger. Dr. Hayek, danke für Ihre Insights der Studie.
Ich bedanke mich auch. Dankeschön.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.